Genau, ein kleiner Vorspann von diesem Film Passion. Daran glauben die Christen. Ich mal vorne ein Bild dran machen. Moment. Daran glauben die Christen, das finden Christen für ihren Glauben besonders wichtig, was wir da gerade gesehen haben. Ich glaube, da können wir uns vorstellen, dass die Reaktionen sehr unterschiedlich sind. Wir haben hier so eine ganz alte Zeichnung hier vorne aus den römischen Katakomben und noch aus dem 1. Jahrhundert. So diese unterirdischen Gänge, wo auch die Wachsoldaten, römischen Wachsoldaten stationiert waren. Und sie malten so ein Bild an die Wand und schreiben darunter: Alexamenos betet seinen Gott an. Dieser Soldat Alexamenos war wohl Christ geworden und sprach von diesem Christus, der am Kreuz gestorben ist und den er verehrt. Und man hat seinen Spott daraus gemacht, darüber gelacht, was ist denn das für ein Gott? Ne? Das Kreuz ist ein Hinrichtungsgegenstand, als würden wir hier heute einen elektrischen Stuhl hinstellen und sagen, wow, das ist uns am allerwichtigsten, in kleinem Format hängen wir es ans Ohr oder an die Kette. Was ist denn das für ein Gott? Man hat diesen Alexamenos verspottet und verlacht. Worauf gründet denn ihr eure Religion, euren Glauben? Und tatsächlich die Reaktionen auf das Kreuz und auf Christus, den Gekreuzigten, sind eben sehr breit gefächert. Die einen lachen drüber, sie spotten drüber. Den anderen ist das gleichgültig und langweilig. Erstens, weil sie es schon so oft gehört haben. Langweiliges Thema. Oder weil es sie überhaupt nicht interessiert. Was hat das mit meinem Leben zu tun, was da damals vor 2000 Jahren passiert ist? Also bitte, was wollt ihr? Ich lebe im 21. Jahrhundert, was soll das? Soll ich mir ein Kreuz umhängen? Schon Paulus schrieb damals, dass die Botschaft oder die Verkündigung, die Predigt von Christus, dem Gekreuzigten, vom Kreuz, für die einen etwas sehr Ärgerliches ist. Mann, das soll der Weg Gottes sein, um uns zu segnen? Für die anderen eine Torheit war, also so viel Schmutz, so viel Blut, was soll das? Aber für die, die vertrauen und glauben, ist es eine Kraft Gottes, die rettet und neues Leben schenkt. Und daran merken wir eigentlich schon, diese Sache mit dem Kreuz und mit Jesus, dem Gekreuzigten, kann man vielleicht im Letzten nicht ganz verstehen. Aber es geht eine Anziehungskraft, eine Kraft, eine Wirkung aus, die der sich darauf einlässt, erfährt. Und danach er sagt, ohne dem kann ich nicht mehr und möchte ich nicht mehr. Und meine ganz kleine Bitte heute Abend, vielleicht einfach so ein Stück Offenheit mitzubringen und zu sagen, Gott, ich lass mich mal ein wenig darauf ein, was das mit dem Kreuz zu bedeuten hat und was das für mich persönlich bedeuten könnte. In der Bibel gibt es sowohl im ersten Teil, das sogenannte Alte Testament, wie natürlich auch im zweiten Teil, dem Neuen Testament mit den Evangelien und den Briefen, viele Aussagen über das Kreuz und was da passiert ist. Und ich habe einfach mal eine Aussage aus dem Alten Testament ausgewählt, und zwar der Prophet Jesaja, oben seht ihr Jesaja, schreibt in seinem 53. Kapitel Folgendes. Und das Ganze ist schon, war ungefähr im 8. Jahrhundert, bevor Jesus in diese Welt kam und geboren wurde. Da heißt es, aber er ist um unserer Schuld willen durchbohrt und um unserer Sünde willen geschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Und dieser Prophet Jesaja hat das tatsächlich vorausgesagt auf das, was am Kreuz geschehen ist. Denn im Neuen Testament wird das auch zitiert und auf Jesus bezogen und in Christus als erfüllt gesehen. Also dieser hier, aber er ist, das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist vor der Zeit dieser Welt von Gott schon auserwählt und ausersehen, einsmal für uns Menschen am Kreuz zu sterben. Und deswegen konnten die Propheten das durch den Geist Gottes auch schon voraussagen und detailliert schildern, was da am Kreuz geschehen ist und wir sogar sehen können, was das mit uns Menschen zu tun hat. Ich selber möchte drei Dinge unterstreichen, wenn es darum geht, was bedeutet das Kreuz, was bedeutet es, dass Jesus Christus am Kreuz starb. Die ersten beiden sind nicht so angenehm, die Dinge, die ich sage. Und ich habe auch überlegt, sage ich das? Kann das überhaupt jemanden erreichen? Und habe dann gemerkt, wenn ich das weglasse, würde ich aus dem Kreuz eine niedliche, schöne, angenehme Sache machen, die man sich wirklich an den Hals hängt und bestaunt, weil es so schön aussieht. Aber das Kreuz ist ein raues Kreuz. Es ist ein blutiges Kreuz. Es geht in die Realität und Wirklichkeit des Leidens, der Not und der Verstrickungen dieser Welt hinein. Und wenn man es verharmlost oder gar wegnimmt, nimmt man das Herz des christlichen Glaubens weg und die Christenheit verliert sich in Aktionismus, in Beliebigkeit, hier ein bisschen sozial, da ein bisschen sozial, aber wird am Ende bedeutungslos. Diese drei Dinge, auf die ich eingehen möchte und die ganz zentral sind und an die wir nicht herumkommen, wenn wir die Kraft des Kreuzes erfahren möchten, ist erstens dieser Begriff Sünde. Jeder hat so ein bisschen andere Gedanken, wenn er dieses Wort hört. Es kann sein, dass die meisten auch gar nicht wissen, was mit Sünde gemeint ist. Wir denken vielleicht daran, ein Stück Sahnetorte zu viel gegessen zu haben, mal in der Radarkontrolle erwischt worden zu sein, weil wir 20 Kilometer zu schnell gefahren sind. Oder wir denken daran, eine Plastiktüte irgendwo in den Graben geworfen zu haben und meinen, oh, jetzt habe ich gesündigt. Der liebe Gott könnte, aber so ein bisschen. Ne? Die Bibel versteht unter Sünde etwas völlig anderes und ich will den Begriff auch nicht wegnehmen, weil sonst versteht man die Bibel auch nicht, wenn es immer wieder auftaucht. Sondern die Bibel versteht unter Sünde im Grunde genommen alles das in meinem Leben, was mit Gott nicht übereinstimmt. Die Bibel versteht unter Sünde das, wo ich gegen die 10 Gebote verstoße, weil das gute, lebenserhaltende Ordnungen Gottes sind. Das Verhältnis zu Gott und unter uns Menschen regeln. Sünde meint in der Bibel ein Leben ohne Gott, wo ich selber am Steuer sitze und drauf losfahre und Gott höchstens mal daneben sitzen darf, um einzugreifen, wenn es brenzlig wird, Gott vielleicht mal die zweite Geige spielen darf und wenn es daneben geht, er ja, das auszubaden hat oder ich jemanden habe, auf den ich schimpfen kann, weil es nicht so klappt. Schauen wir nochmal in unserem Text, dass wir auch sehen, dass es wirklich so ist. Also er ist um unserer Schuld willen. Das sagt auch ein Jesaja, ein Prophet Gottes, ein heiliger Mann. Und er stellt sich in die Kette der Menschen mit hinein und sagt, ja, dieser Mann am Kreuz, Jesus Christus, ist um unserer Schuld willen gestorben. Für das, was wir Gott schuldig geblieben sind an Liebe, an Gehorsam, an Vertrauen, an Freundlichkeit, an Anbetung und Verehrung, weil wir das anderen Dingen gegeben haben oder uns selbst. Also um unserer Schuld willen und dann im nächsten Satz ja nochmal wieder und um unserer Sünde willen ist er geschlagen worden. Also wenn wir auf das Kreuz schauen und Christus dort bluten sehen, und schreien hören, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es finster wird und die größte Qual und Not über den Sohn Gottes kommt, dann sagt die Bibel, ja, um unserer Sünde willen. Wenn ich dort hinschaue, sehe ich meine Sünde. Der Apostel Petrus schreibt mal, er, der Gerechte, hat für die Ungerechten ist er gestorben und hat für unsere Sünden gelitten. Da sehe ich die Peitschenschläge mit kleinen Knochen am Ende. Da sehe ich die Soldaten, die ihn angespuckt haben. Da sehe ich die Soldaten, die ihm die Krone aufs Haupt gedrückt haben. Da sehe ich Jesus das Kreuz schleppen und zusammenbrechen auf dem Weg zum Hügel Golgatha. Da sehe ich, wie die großen Nägel in seine Hände und in seine Füße geschlagen werden und das Kreuz aufgerichtet wird. Da sehe ich, wie ich über die Stunden hinweg der Atem immer schwerer wird und das sich wieder aufrichten immer schmerzhafter wird, solange bis zum letzten Atemzug unter unendlichen Durstqualen und Schmerzen. Da sehe ich Jesus am Kreuz für mich leiden und sterben. Und die Bibel sagt, da siehst du deine Sünde, die auf ihn geladen ist, die er trägt, und er badet es aus. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich euch jetzt so sage, okay, das Erste, was das Kreuz offenbart, ist die Sünde. Jesus trägt die Sünde der Menschen, er trägt unsere Schuld, er bezahlt das, was wir nie bezahlen könnten. Er bezahlt es, damit wir einst nicht mal vor Gott bezahlen müssen und leer dastehen. Das rührt vielleicht unser Herz nicht an. Ich glaube auch, weil Sünde immer auch konkret werden muss. Und da, wo Sünde konkret wird, kann vielleicht auch in mir mein Gewissen erwachen. Und es soll kein heilloses Erwachen werden, dass ich sage, oh Hilfe, jetzt gehe ich nach Hause mit Angst. Jetzt hat der Pastor mir Angst gemacht. Schönes Geschäft der Kirche, den Leuten Angst machen und vielleicht nachher noch Absolution erteilen und so weiter, am Bändchen halten. Es soll nicht bei diesem bleiben, dass mein Gewissen erwacht, sondern es soll mir eine Vorbereitung sein, das Kreuz zu entdecken und die Erlösung und die Befreiung von einem bösen Gewissen zu erfahren durch Vergebung und Gnade. Deswegen habe ich einfach auch mal ein paar Dinge aufgelistet, was die Bibel auch unter Sünde versteht, unter Schuld versteht. Es wäre eine endlose Aufzählung. Ich habe ein paar Dinge genommen und vielleicht findet der ein oder andere sich darin wieder. Das Erste ist ja das, was in unserem Herzen manchmal abgeht, mehr oder weniger. Was vielleicht gar nicht dazu kommt, dass wir jetzt handeln und gottlose Dinge treiben. Aber etwas, was uns offenbart, dass wir Menschen eben nicht von Jugend auf gut sind, sondern ein böses Herz haben. Dass unser Kern kein heiliger, schöner Kern ist, sondern alles drin verankert ist, was Menschen auch Böses tun können. Und wer kennt das nicht in seinem Leben? Neid und Eifersucht. Wo man dem anderen es nicht gönnt, dass es ihm gut geht. Wo man immer eifersüchtig ist, wenn jemand etwas besser kann. Und so etwas kann schier krankhaft werden und das Herz vergiften. Die Bibel nennt das Sünde. Manche Menschen tragen einen tiefen Hass in sich. Manche einen Hass gegen ihre Eltern. Vielleicht, weil die Eltern sie im Stich gelassen haben. Andere einen Hass gegen den Lehrer, der sie öffentlich bloßgestellt hat. Wiederum jemand einen Hass gegen den Chef oder Arbeitskollegen, ein tiefer Hass, der um sich frisst, der zugedeckt wird, aber immer wieder wie ein Vulkan aufbricht und dann in meinen Beziehungen Vergiftungen hinterlässt. Wieder jemand hat vielleicht eine starke Gier, eine Habsucht in sich drin. Er kann nicht genug kriegen. Und wenn es ums Erbe geht, muss er unbedingt den größten Batzen kriegen, ob es recht zugeht oder nicht. Und wer kennt das nicht? Egal, ob er Pastor ist oder sonst irgendjemand, der an Jesus glaubt oder ob er mit Jesus nichts am Hut hat, schlechte Gedanken, auch unmoralische, schmutzige Gedanken, wo man vielleicht selber erschrickt und man auf einmal entdeckt, hey, in mir wohnt nichts Gutes. Ich brauche Vergebung. Ich passe nicht zu Gott, denn Gott ist die Liebe. Gott ist die Freundlichkeit. Gott ist jemand, der nur Gutes von mir will. Und meine Gedanken? Herr, ich brauche das Kreuz. Ob Ichsucht oder Hochmut, das sind einfach mal Begriffe. Und ich könnte mir vorstellen, wer unter uns ehrlich wird oder sich auch mal die Zeit nimmt, der muss wirklich sagen, ja, ich bin da nicht der große Heilige auf Wolke 7, sondern diese Dinge sind in meinem Leben drin und sie sind oftmals die Ursache dafür, dass Beziehungen nicht hinhauen, dass die Freude erstickt und dass mir die Kraft fehlt. Ja, das steckt alles in meinem Herzen. Aber es ist ja nicht nur das Herz, wenn es in der Bibel um Sünde geht, sondern es ist ja dann auch unser Leben. Und hier sind so viele Dinge, wo ich entdecken könnte, ja, ich brauche Jesus. Das ist eine Lieblingsbeschäftigung von uns Menschen. Statistisch gesehen lügen die Leute in Deutschland im Durchschnitt mehrere hundert Mal am Tag. Man merkt das schon gar nicht mehr so. Aber vielleicht steckt in deinem Leben eine ganz tiefe Lüge. Vielleicht ist es schon so normal geworden und ich kann dir nur sagen, Gott ist dagegen. Gott ist traurig darüber. Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Er hat dafür Schläge einkassiert, dass wir lügen. Mit einer Lüge fing alles an, das Elend der Welt, wenn wir ans Paradies denken damals. Oder betrügen und stehlen. Vielleicht hast du irgendwo das Finanzamt betrogen. Oder du hast einen Menschen so betrogen. Du hast zu Hause irgendwelche Dinge in deiner Garage, die hast du mitgehen lassen, natürlich bloß. Und Gott sagt, nein, das ist Diebstahl. Es gehört dir nicht. Du bist schuldig. Mein Sohn hat dafür am Kreuz gelitten. Du brauchst Vergebung, um Gott im Frieden begegnen zu können. Und damit Glaube nicht Religion ist, sondern Evangelium und eine lebendige Beziehung. Oder schlecht über andere reden und lästern, macht doch jeder. Was ist schon dabei? Die Bibel nennt das Rufmord. Den guten Ruf, den Namen eines anderen durch den Dreck ziehen, jemanden bei anderen schlecht machen, ist eine Art Töten. Es bedeutet jemanden schlecht machen, bedeutet jemanden fertig machen, kaputt machen. Und vielleicht ist da eine gewisse Sucht in deinem Leben. Du musst schlecht über deine Kollegen reden. Du musst schlecht über andere reden, damit du selber gut dastehst. Und Gott sagt, du, das ist Sünde. Es tut mir weh. Und mein Sohn ist dafür gestorben. Du brauchst Vergebung. Du brauchst Erneuerung. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Abtreiben, das will ich keine Diskussion entfachen, aber ich stelle mich hier einfach mal hin und sage, wenn Leben im Bauch der Mutter getötet wird oder abgetrieben wird, dann ist es Mord. Es gibt soziale Umstände, kann sein, was will, aber es gibt nichts, womit man einen Mord rechtfertigen kann. Und jede Frau und jede Mutter, die das getan hat, das sagt mir die Seelsorge als Pastor, weiß ich, wovon ich rede, die das getan hat, spürt das im Tiefsten. Da mag die Gesellschaft und die Politik, die Geld sparen will und so weiter, einem einreden, was man will. Aber eine Mutter spürt, das ist Mord. Da ist Leben getötet, da ist Leben nicht nur weggemacht worden, sondern wirklich ermordet worden. Und wenn du heute hier sitzt, und du hast abgetrieben, egal wie lang das her ist, du brauchst Vergebung. Du bist ein Mörder oder eine Mörderin. Und nicht nur die Frau, sondern auch der Partner, der irgendwo mit beteiligt ist. Du brauchst Vergebung, du kannst so vor Gott nicht bestehen. Und du brauchst nicht nur Vergebung, du brauchst auch Heilung deines Lebens. Denn diese Abtreibung macht dich auch noch kaputt. Und das ist Sünde. Auch wenn die Gesellschaft sagt, es ist keine Sünde, die wird dir nicht helfen, wenn du eins vor Gott stehst. Es ist Sünde vor Gott. Du brauchst Vergebung, aber wenn du Vergebung annimmst und es Gott beichtest, dann ist es bei Gott ausgewischt. Und er wird auch Heilung schenken, Stück für Stück. Das ist Gnade, wo Wo gibt's denn das sonst? Ehebrechen. Etwas, was von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer mehr Mode wird. Ne? Machen ja irgendwo alle. Und Ehen halten ja auch sowieso nicht mehr bis zum Lebensende. Wenn mir danach ist. Wenn der andere halt so blöd ist. Oder wenn man sich halt verliebt. Ne? Dann sollte man doch auch. Die Medien deuten in diese Richtung. Aber Gott sagt, es ist Ehebruch. Wenn du verheiratet bist und eine andere Frau oder einen anderen Mann liebst oder gar auch mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau schläfst, ist es Ehebruch. Da wird was zerbrochen, was Gott heilig ist, was Gott erschaffen hat, was immer noch die beste Version ist für das Zusammenleben von Mann und Frau. Da wird etwas zerbrochen. Ein Bund, den Gott geschlossen hat und als Fundament gibt. Ich kann das nur verkürzt sagen. Natürlich hängen mit Ehe auch viele seelsorgerliche Fragen zusammen. Aber Gott sagt in den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen. Und wenn du heute Abend nun zufällig mal hier bist und nicht so schnell rausfindest aus der Tür und die Ehe gebrochen hast, Gott sagt, das ist Sünde. Er wird die Ehebrecher richten, steht im Neuen Testament. Das ist ihm wichtig. Weil Gott selber auch seine Liebe zu uns Menschen mit einer Ehe vergleicht. Und du brauchst Vergebung. Du brauchst das Kreuz, wo Jesus für dich gestorben ist und wo er für dich das gelitten hat und damit du neu anfangen kannst. Süchte sind vielleicht ein Verhängnis, aber irgendwann begangen sie auch mit einer Entscheidung. Süchte sind sehr verschieden. Nicht jede Sucht ist eine Sünde, aber es gibt eben auch Süchte, die wirklich Schuld sind, wo es um Schuld geht, wo es um Sünde geht, wo wir Befreiung brauchen durch die Kraft Gottes. Und als letztes möchte ich auch okkulte Praktiken nennen. Denk mal, es wird immer schlimmer hier. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen sind auch okkult belastet oder gebunden und sie haben deswegen keine Liebe zu Gott und sie haben deswegen kein Vertrauen zu Jesus und sie leben in Angst und in Bindungen. Und die Bibel selber, Gott selber sagt mal, es ist ihm ein Greuel, wenn jemand in okkulte Bindungen sich verstrickt und warnt davor, geht nicht zu den Zauberern, geht nicht zu den Wahrsagern, geht nicht zu den Totenanbetern, Spiritisten, lass die Finger davon. Dahinter steckt der Teufel. Denn ihr müsst eins wissen, Gott freut sich riesig, wenn ihr ihn anbetet, wenn ihr ihn lieb habt. Und dafür hat er uns erschaffen. Und daraus entsteht die beste Verbindung. Aber der Teufel ist so eifersüchtig und er ist so ehrgeizig, auch er möchte angebetet werden. Wenn wir an diese Geschichte in der Wüste denken, wo der Teufel Jesus, den Sohn Gottes, in Versuchung führt oder ihn versucht. Am Ende sagt er ganz klar, was er wollte und sagt, fall nieder und bete mich an und ich gebe dir alles, ohne dass du dafür am Kreuz sterben musst. Da offenbart er sein wahres Herz, er will Anbetung. Und Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Und wie kann er Anbetung bekommen? Eben durch okkulte Praktiken. Da steckt der Teufel dahinter. Viele Menschen weihen in diesen Praktiken ihr Leben dem Teufel, bewusst oder unbewusst. Wenn ich auf einmal mehr vom Horoskop abhängig bin als von Gott, wenn ich auf einmal sage, die Gegenstände sind ja nur im Haus, ist doch ganz egal, aber wenn ich sie wegwerfen sollte, bin ich heillos entsetzt, ich könnte es gar nicht. Und man könnte hier eine ganze Palette an Praktiken aufzählen, wo wir Menschen in okkulte Verstrickungen geraten und Gott sagt, das ist Sünde. Das ist ein sich verschreiben mit dem Teufel und du brauchst Vergebung. Du brauchst jemanden, der diese Kette löst, damit du froh aufatmen kannst. Ich will ja nur das Beste für dich, ich will dir ja gar keinen Spaß verderben. Das ist ja gar nicht Gottes Absicht. sondern du bist mein Geschöpf, du bist mein Mensch, ich habe dir das Leben gegeben und ich möchte, dass sich dein Leben entfaltet und dass du dich freust und dass es dir gut geht und dass du in Freiheit leben kannst und ein frohes Herz hast und dass du gute, gesunde, lebendige Beziehungen haben kannst mit anderen Menschen. Und deswegen hasse ich Okkultismus. Und deswegen bitte ich dich, lass es los. Lass dich freisprechen zu einem besseren Leben, zum Licht des lebendigen Gottes. Sünde, andere wird ein bisschen kürzer. Sünde, das ist das, was uns das Kreuz offenbart. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Und wenn wir all das Leiden und all diese Not am Kreuz anschauen, dann müssen wir sagen, da sehe ich meine Sünde. So schlimm ist es damit, dass der Sohn Gottes, der nie was Böses tat, so leiden muss und dafür sterben musste. Was hat das Kreuz Jesu mit mir zu tun? Genau das. Das ist jetzt immer schon auch ein bisschen angeklungen. Am Kreuz sehen wir nicht nur die Sünde, sehe ich nicht nur meine Sünde, meine Schuld, sondern am Kreuz sehe ich auch die Strafe für diese Sünde. Hier in unserem Text, aber auch in vielen neutestamentlichen Texten, hier heißt es, die Strafe liegt auf ihm. Das heißt also, nicht nur die Sünde ist auf Christus gelegt, sondern es ist auch die Strafe für die Sünde auf Christus gelegt. Das heißt doch, er hat die Strafe bezahlt. Das heißt doch, er hat die Strafe für diese Sünde erlitten. Er hat die Rechnung beglichen. Das ist zum einen erschütternd. Gott ist ein Gott, der Sünde straft, weil er heilig und gerecht ist. Wir kennen das ja schon hier in Deutschland, wenn jemand zu schnell fährt, wenn jemand Geld stiehlt, egal was ist, wenn er erwischt wird, vors Gericht kommt, sagen wir ja auch, natürlich, er muss das bezahlen und bestraft werden. Wo kämen wir auch dahin? Und das ist nur ein Abglanz von dem, wie es bei Gott ist. Gott ist viel heiliger. Gott ist so gerecht, dass er Sünde straft. Und der Lohn für die Sünde, sagt die Bibel, ist der Tod, der ewige Tod. Deswegen diese Tragik und deswegen diese Notwendigkeit des Sterbens am Kreuz. Jesus trägt meine Strafe. Jesus bezahlt für mich die Rechnung. Wenn wir unser Leben vielleicht mit einem Einkaufswagen vergleichen und wir flitzen durch den Laden durch, einen Gang nach dem anderen und wir laden so ein und so ein, der Nachbar hat auch und ich habe auch und dies und der Wagen ist prasselvoll. Du kommst nicht aus dem Laden raus, du musst an der Kasse vorbei. Und bei der Kasse wird bezahlt und abgerechnet. Genauso ist es mit meinem und deinem Leben, dass wir vor Gott mal offenbar werden mit allem, was gewesen ist. Und dass wir vor Gott stehen und dass wir nur sagen können, und Gott sagt, jetzt bezahl für deine Lügen, bezahl für deinen Ehebruch, bezahl für deine schmutzigen Fantasien, bezahl für deinen Neid, für deinen Hass, für all die Beziehungen, die du zerstört hast, bezahl für all die 30, 40, 80 Jahre deines Lebens. Bezahl dafür. Und wir stehen da, womit? Wir haben nichts. Und dann steht einer auf der anderen Seite der Kasse und er hebt die Hand und sagt, die lass mal durch. Ich habe bezahlt. Was ist das herrlich? Und genauso wird es sein bei Jesus Christus. Wenn wir einstmal in Ewigkeit vor Gott stehen, weil er uns erschaffen hat und wir seine Menschen sind und Jesus steht da und sagt, du lass mal den Werner da durch. Ja? Lass ihn mal durch, ich habe für ihn bezahlt. Am Kreuz und er hat das angenommen, die Vergebung. Lass ihn durch. Und der Fritz und die Hertha und der Bertha und die Luise und der Emil und der Egon, weiß ich, wie er heißt, wenn ihr das glaubt, ne, dann Jesus sagt, lass ihn durch. Lass ihn durch. Selber bezahlen kannst du nicht. Die Strafe liegt auf ihn. Und Jesus hat am Ende am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und damit hat er gesagt, es ist alles beglichen. Für alle Menschen dieser Welt ist alles beglichen. Es muss nichts mehr gemacht werden. So weitreichend ist sein Sterben am Kreuz. In die Vergangenheit, in die Gegenwart, in die Zukunft, es ist alles beglichen. Es ist für dich bezahlt, für mich bezahlt. Wir müssen es nur noch nehmen. Oder anders ausgedrückt, wenn wir unser Leben mit einer Gefängniszelle vergleichen, an die wir uns gewöhnt haben, seitdem Jesus starb, ist jede Gefängniszelle aufgeschlossen. Jede Tür ist aufgeschlossen. Und so eine Predigt, wie ich sie jetzt halte, die bedeutet, jetzt gehe auch aus der Gefängnistür heraus in die Freiheit. Die einen sagen, ich bin doch frei. Die anderen sagen, glaube ich nicht. Die nächsten sagen, das ist mir zu gefährlich, da rauszugehen. Und die anderen sagen, hey, danke, dass du es sagst. Und gehen aus dieser Zelle heraus. Aber sie ist für alle offen. Und jeder ist eingeladen, diesen Schritt zu tun. Jeder ist eingeladen, anzunehmen, ja, er trug meine Strafe. Es ist alles bezahlt. Das herrlichste und köstlichste Geschenk. Das Kreuz offenbart nicht nur unsere Sünde, sondern es offenbart auch die Strafe für unsere Sünde. Und sie ist viel größer, als wir uns vorstellen können, weil Gott heilig ist. Jetzt könnte man sagen, hätte Gott das nicht alles anders regeln können? Ne? Fragt mich nicht. Ne? Es gibt manche Dinge im Leben und dieser Welt, das sind Gegebenheiten. Da können wir dran rumdoktern, wie wir wollen. Da können wir probieren, wie wir wollen. Es nützt uns am Ende nichts. Fragt mich nicht. Gott sagt es so. Da, wo Sünde und Schuld ist, muss mit Blut bezahlt werden. Schon im Alten Testament war es das Lamm. Aber endgültig erfüllt in Christus, der von sich selber sagt, er ist das Passahlamm. Deswegen feiern wir auch Karfreitag und Ostern, um uns daran zu erinnern, dass er bezahlt hat. Und das Dritte, auch das klang immer wieder schon an, und da kann ich ja gar nicht bei Punkt 1 und 2 davon schweigen. Ne? Also da geht mir der Gaul ja durch. Das Dritte, was das Kreuz offenbart, das ist die Liebe Gottes. Nicht unsere Liebe. Das kann meine Antwort darauf werden. Aber das Dritte, was das Kreuz offenbart, das ist die Liebe Gottes. Es ist ja nicht Gott, der da sagt, oh, ich freue mich so richtig, jetzt mal die Sünde der Menschen da hinzuschmeißen und da mal drin rumzuwühlen. Oder ich nehme jetzt mal die Bratpfanne und freue mich, da mal eine draufzuhauen, weil die Menschen so böse sind. Es gibt ja wirklich böse Menschen, ne? Wenn wir die Geschichte mal angucken. Sondern das ist ja der entscheidende Punkt. Die Liebe Gottes, das bedeutet die Liebe Gottes zu uns Menschen. In dem Moment jetzt nicht zu seinem Sohn. Die ist nie gestört, diese Liebe. Aber hier diese Liebe ist die Liebe zu uns Menschen, dass eben nicht ich da hänge, sondern dass Jesus da hängt. Hier ist noch einmal, also wir hatten noch mal den Vers vorher. Moment. Ups. Hier haben wir es noch mal. Er ist um unsere Missetat willen durchbohrt, um unsere Sünde willen geschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ne? Also diese Stellvertretung, dass er an unserer Statt da hängt und nicht wir selbst. Ich denke, es ist einer der bekanntesten Bibelworte im Neuen Testament. Ich denke, hat jeder schon mal gehört, wo Jesus selber sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also diese Frage nach der Liebe Gottes. Manchmal sagen sie, ich spüre die Liebe, das ist schön. Vielleicht spürst du sie morgen nicht. Ich weiß, er hat mich lieb, denn ich bin kerngesund. Das ist schön. Vielleicht hast du morgen aber Magengeschwür, weiß ich nicht. Ich weiß genau, Gott hat mich lieb, ich habe noch nie einen Unfall gemacht, ist auch schön. Aber vielleicht fährst du morgen mit dem Fahrrad mal gegen einen Baum, hast eine kleine Beule. Diese Liebe Gottes, was ist denn das? Natürlich diese Güte, die uns umfängt, aber keine Problemlosigkeit garantiert. Die gibt es erst im Himmel. Die Liebe Gottes, sie manifestiert sich und ist wie so ein Brennpunkt eben am Kreuz von Golgatha. Das heißt, so sehr, und das ist der Hinweis, Christus spricht von seiner Kreuzigung in diesem Zusammenhang und sagt, schaut mal dahin, willst du wissen, wie die Liebe Gottes aussieht? Da siehst du sie. So sehr hat er die Menschen, die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hergab, damit wir gerettet werden können. Das ist die Liebe Gottes. Und deswegen starb Jesus am Kreuz. Deswegen hat er sein Blut vergossen. Aus unendlicher Liebe zu uns, an unserer Stadt, damit wir gerettete Menschen sind, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das stimmt wirklich. Dieser Liebe muss man Glauben schenken. Beweisen kann ich sie auch nicht. Dieser Liebe muss man vertrauen. Sonst geht man leer aus und muss die Rechnung selber bezahlen. Mit Liebe tun wir uns manchmal schwer. Gott fordert uns heraus, vertraut mir, dass ich alles bezahlt habe, dass ihr leer und frei ausgehen dürft. Vertraut mir, lasst euch auf mich ein. Der entscheidende Punkt, Glaube. Wenn ich an Christus glaube, habe ich das ewige Leben. Wenn ich nicht an Christus glaube, dann gehe ich verloren. Vielleicht darf ich es nochmal direkter sagen, es ist auch meine Pflicht als evangelisch glaubender Mensch, meine Pflicht, wenn du an Jesus Christus glaubst und an das, was er am Kreuz für dich getan hat, dann hast du das ewige Leben. Wenn du nicht an Jesus Christus glaubst und was er für dich getan hat, ist das kein kleiner Fehler. Man lebt halt ein bisschen ohne Jesus. Das betrifft Zeit und Ewigkeit. Du wirst in Ewigkeit verloren gehen. Es geht nicht um dieses kleine Leben mit 60, 70, 80 Jahren, sondern es geht um die ganze Ewigkeit, die kommt. Und die hat Gott vorbereitet und er hat für dich schon einen Platz reserviert. Und es wäre todtraurig, wenn du diesen Platz nicht in Anspruch nimmst. Aber du musst an Jesus Christus glauben. Er ist der einzige Weg. Das Kreuz ist ja nicht ein Kreuz unter tausend Möglichkeiten, sondern es ist so gravierend, es ist so schmerzhaft, es ist so absolut, dass es eben keine Alternative dazu gibt. Gäbe es eine, warum hätte Gott seinen Sohn da sterben lassen sollen? Er wäre verrückt. Ne? Es gibt keine Alternative dazu. Und Glaube heißt, Glaube beginnt damit, dass ich Jesus Christus bitte, in mein Leben zu kommen. Glaube beginnt damit, dass ich bei Jesus Christus meine Schuld abgebe und dass ich erkenne und danke für die Vergebung. Nimm du jetzt mein Leben in deine Hand. Im Römerbrief Kapitel 10 heißt es, wenn man von Herzen glaubt, ist man gerechtfertigt. Und wenn man mit dem Munde bekennt, also wenn man den Namen Gottes anruft, ist man gerettet. Ein letzter Bibelvers, den schreibt Paulus dann einige Jahre später, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die wichtigste Frage deines Lebens und das ist das Größte, was geschehen kann, mit Gott in Frieden zu kommen durch Jesus Christus, weil Jesus alles bezahlt hat aus unendlicher Liebe zu uns.